der Präsident Schoof angekündigt. Vorher hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass seine Freiheitspartei die Viererkoalition verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. Bundeskanzler Merz hält daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich, sagte Merz. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagiert damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Dies hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Russland hat heute den Straßenverkehr auf der Brücke zur Halbinsel Krim vorübergehend unterbrochen. Der ukrainische Geheimdienst hatte vorher bekannt gegeben, einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke verübt zu haben. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Die Ukraine griff die Brücke mehrfach an. Sie betrachtet sie als kriegsrelevant, weil Russland seine Truppen in der Südukraine unter anderem mit ihrer Hilfe versorgt.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Und zum anderen Angriffe mit einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet.
In Berlin bleibt die U-Bahn-Linie U3 weiter unterbrochen. Laut BVG muss ein Teil der Spichernstraße geöffnet werden, um den Tunnelschaden genau bestimmen zu können. Vergangenen Freitag war am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Der Schaden sei durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma verursacht worden, hieß es von der BVG. Man habe rechtliche Schritte eingeleitet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Nachts gering bewölkt, bei Tiefstwerten von 16 bis 11 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 24 Grad, in Wittstock-Dosse 22, in Forst in der Lausitz 26. Morgen erst freundlich, später einige kräftige Schauer und Gewitter, teils auch unwetterartig, mit Starkregen und Sturmböen bei maximal 25 bis 28 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
Radio 3. Thaddäus. Lang und breit. Mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Godzilla. Wenn das die Bewohner der Stadt Culiacán in Mexiko auf dem Display ihres Telefons sehen, dann wissen sie, sie sollten sich in Sicherheit bringen, denn das bedeutet, Godzilla auf dem Display, geschickt von einem Journalisten, das bedeutet, dass gleich bewaffnete Gangster durch die Stadt patrouillieren werden und gewalttätig werden. Das ist ziemlich sicher, denn das ist das, was große Gangsterbanden, Gangsterkartelle tatsächlich tun, Gewalt gezielt einsetzen, um Staaten und ganze Regierungen zu destabilisieren. Und diese Sachen, Themen wie das Drogenkartelle in Mittel- und Südamerika, Mafia in Italien, aber auch in Japan, arabische Clans, das alles ist das Thema meines heutigen Gastes gewesen. Der Fachausdruck dafür ist transnationale organisierte Kriminalität und die muss der Chef von Interpol alle im Blick haben. Professor Dr. Jürgen Stock ist eigentlich von Haus aus Kriminalpolizist, war beim Bundeskriminalamt, hat zwischendurch ein komplettes Jurastudium hingelegt und war eben bis zum vergangenen Jahr der Chef von Interpol. Als ehemaliger Kriminalpolizist, Herr Professor Stock, wenn ich Ihnen das so sage, als BKA-Mann und als jemand, der 10 Jahre bei Interpol war, würden Sie sagen, generell, die meisten Menschen sind gut?
Erstmal danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Ja, das ist eine der kriminologischen Basisfragen, sozusagen das Böse im Menschen, ja oder nein. Dunkelfelduntersuchungen, und jetzt rede ich mal ein bisschen mit dem akademischen Hintergrund, ein paar Jahre an der Uni zugebracht zu haben. Von den Dunkelfelduntersuchungen wissen wir, die meisten begehen kleinere Delikte, wenn sie jünger sind, nichts Spektakuläres. Und das hört dann auf, wenn sie sich sozusagen sozial und gesellschaftlich stabilisieren, etablieren. Dann wird keine Straftat mehr bekommen. Also das heißt, wir sind alle kleine, die meisten von uns sind kleine Sünderlein. Aber die wenigsten von uns begehen schwere Straftaten und noch weniger begehen das, was Sie eingangs als organisierte Kriminalität bezeichnet haben.
Weil das sind ja schon eine ganze Menge. Haben Sie, wenn ich Sie danach frage, eine Figur vor Augen oder einen Menschen vor Augen, wenn ich Ihnen sage, es gibt Verbrecher, die so gefährlich sind, dass sogar Sie sich davor fürchten müssen?
Fällt Ihnen das wäre, glaube ich, gefährlich. So, diese Stereotype sind gefährlich, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in die falsche Richtung weisen. Dafür sind die Erscheinungsformen von, ich sage immer OK jetzt aus Zeitersparnisgründen, organisierte Kriminalität zu vielfältig. Sie haben im Grunde den OK-Täter, der versucht, unter dem Radar der Strafverfolgungsbehörden zu operieren, kein Aufhebens bereiten. Sie haben auf der anderen Seite den OK-Kriminellen, der Gewalt massiv einsetzt zur Einschüchterung. Sie haben die Beispiele Südamerika genannt. Und Sie haben jetzt das, was überwiegend im Cyberspace stattfindet, also eine neue Form von OK 2.0, wo sich die Täter im Netz persönlich überhaupt nicht begegnen, sondern auf ihrer Spezialisierung basieren, sich zusammenschließen temporär und dann eben Angriffe über das Netz fahren. Das sind völlig neue Kategorien. Und diese, was wir in der Kriminologie Tätertypologisierung nennen, das ist im Grunde ja eine Wissenschaft für sich. Aber man sollte vorsichtig sein mit solchen Zuschreibungen, weil sie sehr leicht in die falsche Richtung weisen.
Wobei ich mal ganz schwer Schiffbruch erlitten habe, als ich mit einem Gefängnisarzt darüber sprach. Und dann sagte ich das, was in so linksliberalen Zirkeln zum guten Ton gehörte. Ich sagte, naja, in uns allen steckt ja ein Verbrecher, in uns allen steckt ja ein Mörder, sagte ich diesem Gefängnisarzt aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Nordrhein-Westfalen. Und dann gab der mir zur Antwort, nein, das sei mitnichten so. Er hätte es mit Leuten zu tun, die sich für ein Leben in der Schwerstkriminalität bewusst entschieden hätten. Das seien also keine Leute, die einfach denken würden, ach Mensch, ja, wie bedauerlich, jetzt habe ich hier den im Suff jemanden erschlagen, sondern es sind Leute, die sich dafür entschieden haben. Das heißt, solche Leute sind Ihnen viel begegnet, die so sind.
Die so sind, genau. Also die Frage, wie viel ist Genetik und wie viel ist sozusagen anerzogen, sozialisiert, ist eine uralte Frage. Den geborenen Verbrecher, glaube ich, gibt es nicht. Das ist altes Gedankengut. Sondern Sozialisierung spielt eine große Rolle. Also beispielsweise Gewalterfahrung in der Jugend, kulturelle Prägung in Gesellschaften spielt eine Rolle. Aber auch ausgesetzt sein bestimmten Risiken, beispielsweise Armut in bestimmten Teilen der Welt als ein Risikofaktor. Also ich glaube, die moderne Kriminologie und auch Polizei sprechen eher von Risikofaktoren auf der einen Seite, die sozusagen in eine kriminelle Karriere auch weisen können und auf der anderen Seite eben das Bemühen, gesellschaftlich solche Risikofaktoren zu minimieren und dadurch organisierte Kriminalität beispielsweise, aber auch andere Formen von Kriminalität einzuschränken.
Wenn das dann tatsächlich gelingt. Wir reden jetzt über Sachen, oder wir werden über Sachen reden, Herr Professor Stock, die sind teilweise weit weg, weil das ist Ihr Job als Interpolmann gewesen, überall auf der Welt Informationen tatsächlich zusammenzutragen. Und dann ist immer die Frage, naja, was habe ich damit in Deutschland zu tun? Und dazu können wir uns mal eine Mafia-Expertin anhören, die Zoro Hauser, die ist Mafia-Expertin an der Universität Oxford. Und die hat sich damit beschäftigt, naja, Drangheta, eine der größten kriminellen Organisationen der Welt und auch sehr wirtschaftlich sehr erfolgreich, glaube ich.
50 Milliarden Umsatz geschätzt pro Jahr, 50 Milliarden.
Die spielen, aber die können mir auch begegnen, wenn ich meine Pizza Tonno abhole.
Das ist, dass man natürlich in die Gesellschaft integriert, dass man aber so integriert, dass man die kriminelle Struktur nicht mehr sieht. Also wenn man zum Italiener geht essen, dann kann man das sich fast nicht vorstellen, dass was dahinter steht, eine kriminelle Struktur ist, die seit 150 Jahren existiert, die gewalttätig ist und die tief in zum Beispiel Drogenhandel, aber auch Waffenhandel verwickelt ist. Das kann man nicht mehr sehen. Dann kann man diese zwei Bilder, die sehr unterschiedlich sind, einfach nicht wieder zusammenbringen.
Wobei man da, Sie haben das ja gerade schon angesprochen, Herr Stock, Sie haben gerade schon gesagt, naja, Armut, das ist eine Sache, die weiß dann oder die führt einen im Zweifelsfall dahin, organisierter Krimineller zu werden. Und wenn ich jetzt tatsächlich perspektivlos bin und schließe mich der Drangheta an in Süditalien, dann habe ich doch mindestens ein Regelwerk, an dem ich mich zu orientieren habe. Und es ist relativ klar, wie ich dann meine Zeit verbringe. Ich bin ja kein Mensch, der dann mit dem Auto in den Weihnachtsmarkt fährt, sondern ich gehe einem Geschäft nach, könnte man sagen. Warum sagen Sie als Polizist, der Sie ja auch sind und bis zu Ihrer Verrentung mindestens waren, warum sagen Sie, das ist doch noch was anderes?
Also noch eins, Armut und Kriminalität nicht im Sinne von Kausalität. Also sozusagen, da gibt es keine kausale Beziehung, ist ein Risikofaktor. Die Erscheinungsformen, wie gesagt, sind sehr komplex und die kulturelle Verankerung kann eine große Rolle spielen. Also bei diesen OK-Gruppierungen sprechen wir davon, dass wir Gruppierungen haben in Südamerika beispielsweise, Sinaloa-Kartell in Mexiko, Los Lobos in Ecuador, sehr gewalttätig. Auf der einen Seite, wir haben eurasische Gruppen, die russischsprachige organisierte Kriminalität, sogenannte Thieves in Law, die im Grunde quer durchs Strafgesetzbuch von Ladendiebstahl bis Tötungsdelikten alles Mögliche begehen, auch mit hohen Anteilen von brutalster Gewalt. Und wir haben auf der anderen Seite Organisationen wie 'Ndrangheta, die, wie wir alle wissen aus der Geschichte, auch einen hohen Anteil haben, hat Zora Hauser ja beschrieben, gewalttätig zu handeln. Aber der Trend geht, glaube ich, eher dahin, und das ist das, was wir gesehen haben bei Interpol in der Analyse der 10, 15 gefährlichsten OK-Gruppierungen in dieser Welt, dass sie internationaler werden, dass sie komplexer werden. Also 'Ndrangheta heute in über 40 Staaten der Welt und wie gesagt, geschätzter Jahresumsatz, illegal erworbenes Vermögen, 50 Milliarden Euro. Wir sehen mehr Diversifizierung, das heißt, klassisch ist der Drogenhandel das Mittel der Wahl, weil da erhebliche, also exorbitante Einkünfte zu erzielen sind. Aber man engagiert sich jetzt auch in allen möglichen anderen illegalen Geschäften, ob das illegale Abfallbeseitigung ist, illegale Migration, Schleusung, Menschenhandel, sozusagen die Palette wird breiter. Und wir sehen da auch Kooperationen, wo wir in der Vergangenheit Konfrontationen gesehen haben zwischen organisierten Gruppierungen, zwischen Gruppierungen in Südamerika und europäischen Gruppierungen vom Balkan, aus Italien, die sich früher bekämpft haben, teilen sich heute in gewisser Weise den Markt auf oder arbeiten arbeitsteilig. Bis hin Crime as a Service, dass man sagt, also für komplexere Geldwäsche mit Cryptocurrency haben wir spezialisierte Tätergruppierungen, die machen den Geldwäscheteil für uns, den wir früher selber gemacht haben, wenn wir in den legalen Wirtschaftskreislauf investiert haben. Heute gibt es dafür einen Service, den nutzen wir und im Internet ist alles servicebasiert. Also sozusagen die Underground Economy ist das ganz andere OK-Modell, das wir dabei sind, jetzt im Moment besser zu begreifen.
Aha. Aber ich muss immer an den Film Heat denken, da gibt es ja sowieso unglaublich viele kulturelle Bezüge, weil Leute das so fasziniert. An den Film Heat, Al Pacino spielt den Ermittler und Robert De Niro ist der Verbrecher, der professionelle Einbrecher und Räuber auch, weil er ja mit Gewalt Geld, und die treffen sich irgendwie in so einer legendären Szene, in so einem Diner und reden miteinander. Und da hat man das Gefühl, da sprechen Leute aus einem und demselben Geschäftsfeld miteinander. Könnte das sein, wenn Sie jetzt jemanden von der 'Ndrangheta treffen würden, dass Sie dann schon so miteinander reden, dass Sie sagen, ja gut, ich weiß ja, was Sie beruflich machen, aber lassen Sie uns da mal austauschen. Ist sowas denkbar oder ist das einfach klar, das ist derjenige, der muss nach Ihrer Vorstellung baldmöglichst im Gefängnis sitzen?
Also wenn Gesetzesverstöße, schwerste Gesetzesverstöße begangen werden, auf jeden Fall. Und das sind aber eben heutzutage eben auch Leute, die ihr Geschäft sozusagen verstehen, ihr kriminelles Geschäft verstehen, die ihre kriminelle Organisation betreiben wie ein legales, multinationales Unternehmen mit derselben Professionalität, juristisch, mit Professionalität scannen, wo sind die Lücken in der internationalen Strafverfolgung. Da gibt es leider viele Lücken. Und in diese Lücken reingehen, die genau gucken, welche großen Konfliktlagen gibt es gegenwärtig, wo wir Geschäfte machen können, beispielsweise im Waffenhandel, wo wir wissen, die Kontrolldichte ist geringer. Also das müssen wir uns jedenfalls bei den gefährlichsten Gruppierungen dieser Welt als ein sehr professionelles Geschäft vorstellen, wo mit enormen Ressourcen, die vorhanden sind, im Gegensatz zur Polizei und zu Staatsanwaltschaften und Gerichten, dann eben sehr professionell Gewinnmöglichkeiten und zwar in astronomischer Höhe ausgenutzt werden. Das sind Profis und clevere Leute mit viel Ressourcen, mit juristischer Begleitung und einem immer stärkeren arbeitsteiligen Vorgehen.
Aber wie ist das überhaupt? Wir sind ja hier tatsächlich im Kulturprogramm, Herr Professor Stock. Wenn man jetzt überlegt, ich kann mir angucken, mindestens eine Serie über den mexikanischen Drogenverbrecher El Chapo. Ich kann mir Narcos angucken, wo es die ganze Zeit darum geht, wie in Kolumbien mit Drogen gehandelt wird. Ich habe mehrere Filme zur Auswahl über Pablo Escobar, den kolumbianischen Drogenboss 1993 in Medellin von einem US-amerikanisch-kolumbianischen Eliteeinheit auf dem Dach erschossen. Also wie gesagt, über den gibt es mehrere Filme, unter anderem mit dem großartigen Schauspieler Javier Bardem. Da ist die Frage, warum gibt es über diese Leute so viele Filme und warum gibt es eigentlich über einen Interpol-Chef, soweit ich weiß, keinen Spielfilm? Oder Interpol-Chef, der Held ist vor allem.
Das hängt vielleicht zusammen, ja, mit dem Unterhaltungswert, den in gewisser Weise ja Verbrechen hat, schon immer gehabt hat, sozusagen das Faszinosum Verbrechen. Ich glaube, es gibt keinen Tag im deutschen Fernsehen, in dem nicht irgendein Krimi läuft, irgendeine Soko läuft. Und das ist das Unterhaltungselement. Es gibt Podcasts, die heute große Tageszeitungen organisieren. Ich habe jetzt unlängst gelesen, es gibt eine große deutsche Wochenzeitung, da gibt es eine Verbrechen-Live-Tour, die organisiert wird.
Also das heißt, ja, das klingt komisch in Ihren Ohren, wenn die Tour heißt Verbrechen live.
Zunächst mal interessant, aber eben der Befund ist, es hat einen hohen Stellenwert im Bereich der Unterhaltung. Und damit kontrastiert in gewisser Weise in der Tat, dass das einzelne Schockerlebnis natürlich schon für Aufsehen sorgt. Wir sind jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, haben wir den 10. Jahrestag des terroristischen Anschlags gegen Paris, diesen komplexen Anschlag.
Oh, wo Sie es ansprechen, da saßen Sie auf der Tribüne, wir können da nochmal reinhören, wie damals, da spielte Deutschland gegen Frankreich,
genau, im Stade de
Freundschaftsspiel,
France. Ja.
Freundschaftsspiel. Sie als Interpol-Chef dann, als jemand, der...
Ich war privat da, der damalige Außenminister und jetzige Bundespräsident Steinmeier war da, der Präsident Hollande war da, um sich ein Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und Deutschland anzuschauen.
Wir hören Ausschnitt aus der Reportage von damals.
Mats Hummels gleich zweimal. Ich weiß nicht, ob Sie das laute Geräusch gehört haben. Wird einmal kurz anders. Klang wie eine Explosion. Leute schauen sich um hier. Nichts zu erkennen.
Ja, da wissen wir, was dann geschah. Eine fürchterliche Gewaltnacht. Ich glaube, mehr als 170 Tote hat es da gegeben. Wie war denn das für Sie als Augenzeuge, als jemand, der ja, Sie haben ja einen anderen Blick für Dinge, die passieren, Dinge, die Leute machen, verursachen, Verbrechen. Dafür haben Sie ja einen anderen Blick. War denn da sofort Ihr sechster Sinn geschärft dafür?
Nee, nicht sofort. Also zunächst mal habe ich auch gedacht an irgendeinen Böller oder sowas. Und dann schaut man sich rum. Und alles ist normal, das Spiel geht weiter, keine Frage. Und dann hinterher, sagen wir mal, höchste Anerkennung für die Polizeikräfte, die diese Situation, die ja höchst unklar war, in dem Moment und über längere Zeit den ganzen Abend hinweg Entscheidungen treffen mussten. Beispielsweise darüber, ob das Spiel weiterläuft oder ob das Spiel abgebrochen wird. Und die französischen Behörden haben das sehr professionell gehandhabt, inklusive dann eben auch sozusagen ja weiterlaufen lassen, die Leute dann irgendwie aus dem Stadion rausleiten. Das ist alles in einer sehr ruhigen und professionellen Weise passiert, aber in einer höchst unklaren Situation. Und wie gesagt, mein allerhöchster Respekt vor den Polizeiführern, die dann in der Situation, ich wiederhole es, die höchst unklar ist, solche Entscheidungen zu treffen haben,
wobei wo es
in der Tat um Leben und Tod gehen kann.
Aber ich hätte als französischer Premier, Sie haben Hollande angesprochen, der das damals war, hätte ich Fragen an den Interpol-Chef gehabt hinterher. Ich hätte gesagt, wieso wussten wir das nicht? Wieso passiert das? Wieso fahren die durch Paris? Die erschießen im Bataclan Konzerthausleute, die fahren rum, schießen in Cafés rein. Mhm. Irgendwelche Leute haben das abgesprochen, irgendwelche Leute haben sich verabredet, irgendwelche Leute haben die Waffen, also diese Leute haben die Waffen zusammengebracht und sind in der Lage gewesen, einen so konzertierten Angriff auf die französische Hauptstadt zu führen. Warum wussten wir das nicht? Hätte ich gefragt. Und dann, was wäre dann Ihre Antwort gewesen, wenn ich Sie das gefragt hätte?
Also
Hollande war Präsident, der war nicht Premier, er war Präsident.
Präsident, genau. Also die Schlüsselressource für polizeiliches Handeln, ob das auf der kommunalen Ebene ist oder international ist, ist Information. Ohne Information habe ich keine Erkenntnis, dass eine Straftat stattgefunden hat, wenn beispielsweise Opfer Strafanzeige erstatten oder sich entscheiden, keine zu erstatten. Die Gefahren heutzutage kommen überwiegend aus dem Ausland. Also als ich junger Polizist war, haben wir, glaube ich, in der Polizeischule gelernt, 70% aller Straftaten geschehen durch Straftäter, die in der Gemeinde, wo sie Straftaten begehen, geboren sind, aufgewachsen sind und da begehen sie ihre Kriminalität. Da ist Informationsaustausch nur auf der lokalen Ebene erforderlich und die Ermittlungen sind relativ einfach. Heute kommen die Bedrohungen von außerhalb der eigenen Landesgrenzen und häufig auch außerhalb der, zum Beispiel der Europäischen Union, von anderen Kontinenten. Heute agieren Täter in einem hohen Prozentsatz transnational, das heißt, die Information, die ich brauche, um Tatzusammenhänge zu erkennen, um eine Gefahrenlage so rechtzeitig zu erkennen, dass ich entsprechende Maßnahmen ergreifen kann, die sitzen vielleicht in Afrika, die sitzen im Nahen Osten, die sitzen in den USA, die sitzen in Asien. Deshalb ist Interpol wichtiger denn je, weil Interpol ist die einzige Plattform, wo Mitgliedstaaten eingeladen sind, nicht verpflichtet, aber eingeladen sind, diese Informationen miteinander zu teilen, dass Interpol dann sagen kann, Moment mal, der Mensch, der jetzt vielleicht gerade die Grenze überschreitet, ist schon mal in einem Terrorismusverfahren irgendwo anders aufgetaucht. Ich will Ihnen ein Beispiel geben im Zusammenhang mit Stade de France. Am Stade de France ist ein syrischer Pass gefunden worden bei einem der Attentäter. Syrien hatte Jahre zuvor Interpol Tausende von Nummern von blanko gestohlenen Pässen übermittelt. die wir in unsere Datenbank eingestellt haben. Und die Täter von Paris haben also mindestens einen, wenn nicht noch mehr, dieser damals in Syrien gestohlenen Blankopässe benutzt. Das heißt, wenn diese Information an allen Grenzen, die potenziell überschritten werden, verfügbar ist, dann ist das ein Ermittlungsansatz, um zu erkennen, das könnte jemand sein mit terroristischer Motivation, der jetzt die Grenze überschreitet.
Aber dann bleibt ja trotzdem die Frage, Herr
Stutz. Also Informationszusammenführung, das will ich damit sagen.
Aber die Frage bleibt doch, nehmen wir mal an, ich wäre nicht der französische Premier gewesen, sondern ich wäre der Polizeimensch gewesen, der Polizeiführer aus Paris, der den Eltern diese Todesnachricht von ihrer Tochter, ihrem Sohn bringen muss, weil sie im Bataclan von diesen Leuten umgebracht worden sind. Was nützt mir das denn dann, wenn ich weiß, naja, theoretisch hätten wir die Information gehabt, wir haben sie nur nicht benutzt. Also das ist ja bitter, weil die Frage bleibt ja, Leute haben das gemacht, Leute, sie sagen noch, wir haben eine ganze Menge Wissen gehabt. Ich meine, die Beispiele sind Legion, der Denver-Attentäter, der mit Sprengstoff in der Unterhose fast diesen Airbus zum Absturz gebracht hat, da wussten die Amerikaner auch, also die hätten auch wissen können, wer das war, weil der vorher gemeldet worden war. Aber hier ist doch in Paris doch die Frage, wir haben Europol und dann Interpol noch üben drüber. Ja. Und trotzdem machen Leute das.
Also es zeigt die Bedeutung von Zentralstellen, wie in Deutschland, hier in Berlin, das Landeskriminalamt, das Informationen der einzelnen Polizeidienststellen in Berlin zusammenführt. Das Bundeskriminalamt, das das nach der reinen Lehre sozusagen für die deutsche Polizei macht. Dann Europol, wie Sie richtig sagen, europäisch und dann Interpol global. Die Wahrheit ist, das Ganze findet jedenfalls global auf freiwilliger Ebene statt. Und Polizeiarbeit ist nun mal was Sensibles. Und Sie werden sich erinnern, nach jedem großen terroristischen Anschlag wird ja normalerweise eine Aufarbeitung durchgeführt. Und nach 9/11 und nach allen Anschlägen, die es in der Folge gegeben hat, in Belgien, in verschiedenen Teilen der Welt, das Ergebnis war immer, we have to better share. Wir müssen unsere Informationen, die auf einzelnen Informationsinseln sitzen, effektiver miteinander verbinden. Auf nationaler Ebene, zwischen den Polizeidienststellen, zwischen Polizei und Nachrichtendiensten. Da gibt es übrigens ja auch rechtliche Fragen dann zu klären. Innerhalb Europas funktioniert das, glaube ich, jetzt mit Europol schon ganz gut. Aber mit 196 Staaten bei Interpol auf freiwilliger Basis, weil kein Staat ist verpflichtet, das zu teilen, da muss man im Moment noch die Bilanz ziehen. Wir haben spektakuläre Erfolge unterstützen können bei Interpol. Aber insgesamt ist das ein Flickenteppich nach wie vor. Insgesamt ist die Landschaft fragmentiert und das nutzen die Täter aus, die natürlich Kraft Natur der Sache auf Geheimhaltung bedacht sind.
Aber das heißt, um das nochmal klar zu sagen, ich werde nicht, wenn ich Verbrecher bin, einem Interpol-Beamten irgendwann gegenüber sitzen, sondern ich sitze dem Beamten der nationalen oder regionalen Polizei gegenüber, der mich festnimmt.
Genau, weil Interpol ebenso wenig wie Europol exekutive Befugnisse hat. Also Interpol-Mitarbeiter machen keine Festnahmen, machen keine Durchsuchungen, ebenso wenig wie Europol-Beamte, sondern das ist eine Drehscheibe für Information und Support. Das ist, was es im Grunde darstellt. Ich will ein weiteres spektakuläres Beispiel nennen. Wir haben mit den Amerikanern im Zusammenhang mit den Aktivitäten in Afghanistan einen Mechanismus erarbeitet, dass die Informationen, die nach Terroranschlägen in Afghanistan durch Militärpolizei, amerikanische Militärpolizei gesichert werden, Spuren, die gesichert werden, in den polizeilichen Bestand geben. Jetzt hatten wir einen Migrant, stand an einer EU-Außengrenze. Der Grenzbeamte hat die erkennungsdienstlichen Informationen, Fingerabdrücke, Foto an Interpol geschickt. Glücklicherweise nicht nur an europäische Datenbanken, sondern zu Interpol. Und wir konnten innerhalb von wenigen Minuten sagen, die Fingerabdrücke dieser Person, die da vor dir steht, wurden vor einiger Zeit in Afghanistan bei einem Terroranschlag sichergestellt. Also die Person hat möglicherweise einen terroristischen Hintergrund oder war eingebunden in terroristische Aktivitäten. Das ist die Rolle von Interpol einerseits als Informationsdrehscheibe, diese Inseln der Information miteinander zu verbinden. Und da heute Verbrechen generell mehr und mehr international wird und die Gefahren immer mehr von außen kommen, auch für die Sicherheit hier in Deutschland, ist die Rolle von des BKA, Europol und Interpol wichtiger denn je. Und Interpol, by the way, mit dem relativ beschränkten Budget, also deutlich kleiner als das von Europol, viel kleiner als das des deutschen Bundeskriminalamtes, viel kleiner als das der Weltgesundheitsorganisation.
Aber jetzt nur um das nochmal plastisch vorstellen zu können. Wir sitzen ja hier im Haus des Rundfunks, wenige Schritte vom zentralen Omnibusbahnhof in Berlin entfernt. nehmen wir an, Leute in einem Bus, der aus Polen kommt, aus den Niederlanden kommt, woher auch immer, beobachten, haben eine verdächtige Beobachtung bei einem anderen Passagier gemacht. Dann steht kommt eine Streife, fährt hier hin und nimmt den Mann in Empfang und sagt so, wer sind Sie denn? Mhm. Und wie wahrscheinlich ist das, wenn bei Interpol etwas gegen diesen Mann vorliegt, so wie Sie es gerade beschrieben haben, dass die in dem Moment herausfinden, dass die auf diese Informationen zugreifen können, sagen können, das ist Spitzbube XY, den haben Sie schon da und da und dort einmal hops genommen. Wie wahrscheinlich ist das?
Das wird immer wahrscheinlicher. Das ist die gute Nachricht, weil in immer mehr Staaten, auch in Deutschland, die Frontline-Policing, also sozusagen die Streifenbeamten vor Ort, direkt Zugriff haben auf Interpol-Daten. Also beispielsweise eine sehr wertvolle Datenbank über gestohlene, abhandengekommene Reisedokumente. Also wie sie diese blanko gestohlenen syrischen Dokumente, die zu Millionen gestohlen werden, gefälscht werden. Es gibt eine sehr wirksame Datenbank bei Interpol, wo Mitgliedstaaten diese Informationen einstellen können. Wenn der Beamte, die Beamtin in Berlin um nachts um drei irgendwo eine Personenkontrolle durchführt, dann hat es natürlich einen Mehrwert, dass sie nicht nur auf deutsche Daten zugreifen kann, europäische Daten, sondern auch auf Interpol-Daten, weil wir die Einzigen, die sagen können, zu dieser Person liegt beispielsweise in Tunesien, in Singapur oder wo auch immer auf der Welt, Netzwerk 196 Mitgliedstaaten, eine Information zu, dass die Person mutmaßlich involviert ist in organisierte Kriminalität, Terrorismus oder was auch immer. Es gab 2023 sind zwei schwedische Fußballfans getötet worden von einem tunesischen Straftäter bei dem EM-Qualifikationsspiel Belgien gegen Schweden. Auch diese Person war Gegenstand einer sogenannten Red Notice, also das wertvollste Fahndungsinstrument, das Interpol hat. Also es gab eine weltweite Fahndung nach dieser Person. Die belgischen Behörden waren auch darüber informiert. Der Hintergrund war, die Person war inhaftiert in Tunesien wegen zwei Mordversuchen. Die Rechtslage in Belgien hat aber offenbar dazu geführt, dass diese Person nicht festgenommen werden durfte. Also Sie sehen einerseits, die Verfügbarkeit von solcher Informationen ist relevant, wie Sie richtig sagen, aus allen Teilen der Welt, weil Täter eben heute international unterwegs sind. Und auf der anderen Seite müssen wir sicherstellen, und das macht Interpol massiv, dass diese Informationen in unseren Datenbanken, gerade was die sichere Identifizierung anbelangt, dann auch wirklich bis zu den Kolleginnen und Kollegen vor Ort dann auch reicht, dass die bei ihren Abfragen sehen, aha, da liegt eine bestimmte Verdachtslage vor. Ob man damit immer Anschläge verhindern kann, ist eine zweite Frage. Aber es gibt zumindest Anlass, Ermittlungen zu starten.
Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, was das für ein Werkzeug ist. Sie haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, dass Sie ja angefangen haben als Kriminalpolizist. Heute sitze ich einem habilitierten Rechtswissenschaftler gegenüber, der eine internationale Karriere gemacht hat, die spektakulär ist. Wir können uns nochmal anhören, wie Ihr Nachfolger über Sie spricht, Herr Al-Raisi, der Ihnen unmittelbar nachgefolgt ist im vergangenen Jahr.
I would also like to thank the Secretary General, Jürgen Stock, for his service to Interpol. Over the past decades, Secretary General Stock has led to our organization with dedication and commitment to excellence. His time in office has brought major progress in international police cooperation and a strong commitment to improving global security. Dear Secretary General, we are grateful for your contributions and years of dedicated service.
Also er hat sich hier bei Ihnen bedankt dafür, dass Sie große Fortschritte erreicht haben in der internationalen Kooperation zur Verbrechensbekämpfung, dass Sie die globale Sicherheit verbessert hätten, dass Sie der Exzellenz die ganze Zeit verpflichtet waren. Das sagt jetzt Ihr Nachfolger.
Kleine Korrektur, der Interpol-Präsident, den wir gerade gehört haben, ist der Chef des Aufsichtsrats von Interpol.
Genau, das heißt, Sie waren der Generalsekretär.
Ja. Genau, das guckt, dass der Generalsekretär die Beschlüsse der Generalversammlung ordentlich umsetzt. Der bleibt im Hauptamt in seinem Land, also den wir gerade gehört haben, der ist im Ministerium des Innern in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Ja.
Mein Nachfolger ist ein brasilianischer Polizeibeamter. Aber insoweit, der Präsident, den wir gerade gehört haben, der leitet dieses Gremium, dieses Aufsichtsgremium im Grunde.
Aber als Ihre Polizeikarriere begonnen hat, noch vor dem Jurastudium, was Sie viel später dann noch absolviert haben, als das begann, wie haben Sie sich da gesehen? Das war Ende der 70er Jahre.
1978, 2. Oktober 1978, Hessische Polizeischule.
Und dann waren Sie umgeben von noch ganz distinguierten Tatortfilmen. Selbst Schimanski gab es noch nicht. Das ist, glaube ich, eine 80er-Jahre-Erfindung. Mhm. Also sie waren so der Kommissar Erik Ode, Derrick, solche Leute. Und da haben sie gedacht, sowas mache ich auch, wie Derrick.
Ja, also ich hatte damals kein Interesse, irgendwie ein Studium aufzunehmen. Hatte so Vorstellungen, irgendwas, wo ein bisschen Action ist. Und habe eine Bewerbung geschrieben an die Polizei. Und wenn das nicht geklappt hätte, wäre ich auch erstmal zur Bundeswehr gegangen. Ist ja heute wieder eine Diskussion. Damals gab es ja, glaube ich, noch Wehrpflicht. Und dann lief eines Tages der Einstellungsberater an und sagte, wir können auch Abiturienten direkt zur Kriminalpolizei einstellen. Haben Sie Interesse? Ja, dann Test gemacht. Und damals hat man 2 Jahre Ausbildung gemacht. Und dann habe ich begonnen, was gar nicht schlecht war, im Wetteraukreis nördlich von Frankfurt. Friedberg ist die Kreisstadt.
Das ist hier eine der wenigen Regionen in Deutschland, wo das eher so gerollt wird wie in den Vereinigten Staaten, die Wetterau.
Ja, Wetterau, genau. Ja. Ja. Schöner Fleck. Der Vorteil war, man hat schon als junger Kriminalbeamter im Grunde das gesamte Spektrum bedient. Also im Grunde vom Diebstahl, einfacher Betrug, Selbsttötung bis hin zu dem einen oder anderen spektakulären Mordfall, den wir leider auch hatten.
Sind denn die reichen Leute wohnen da nicht, ist der Taunus, wo die wohnen, da ist so
das? Ist schon eine wohlhabende Gegend, also Einzugsbereich Frankfurt und damit tendenziell eher wohlhabend, Bad Nauheim. Kurstadt nebendran, wie gesagt, ein schöner Flecken. Aber der Vorteil ist, man lernt kriminalistisch gesprochen wirklich das Handwerkszeug. Also man ist in der Spurensuche mit drin, macht das auch überwiegend alleine in normalen Fällen. Man vernimmt Straftäter, also alle Formen von Ermittlungen, Observation, Festnahme. Und das hat schon eine Grundlage gelegt, die, ich glaube, die bis heute irgendwie fortgewirkt hat.
Also das heißt, so eine Frage wie, wo waren Sie gestern zwischen 18 und 22 Uhr, die haben Sie auch mal gestellt?
Ja, häufig.
Weil was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, so als Intellektueller, der Sie vor mir sitzen, als Professor Horstock, der Sie vor mir sitzen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie so einen tätowierten Bullemann mal einfach auf den Schreibtisch geknallt haben.
Ja, aber war damals schon eine Schlüsselqualifikation sozusagen, je nach dem, wie man das im Jargon nennt, dem polizeilichen Gegenüber, den richtigen Ton zu finden. Ob man jetzt im Rotlichtmilieu ist oder ob man in der Bank ist. Also sozusagen das Talent und die Ausbildung zu haben, den richtigen Ton zu treffen, ist in der Tat wichtig, weil sonst ist Kommunikation schwierig.
Also ein soziales Kamin.
Und ich würde auch mal sagen, wir haben damals nicht das gehabt, was heute bedauernswerterweise ja um sich greift. Gewalt gegen Polizeibeamte zunehmend, Gewalt gegen Rettungskräfte, Feuerwehr, Sanitäter. Ich erinnere nicht, dass das damals bei uns der Fall war. Also definitiv habe ich das nicht erlebt, sondern wir haben überwiegend durch das Wort, ich habe auch wir haben manchmal die Waffe gezogen irgendwie in bestimmten Situationen, aber es war das Wort, das deeskalierend gewirkt hat und das auch akzeptiert wurde. Also so eine Art von, was ich mitgenommen habe und oft auch erzählt habe und reflektiert habe, so eine Art von gegenseitiger Akzeptanz zwischen Polizei und der, nennen wir es mal Gegenseite, der Kriminellen. Und ich habe ja eine Zeit lang im Drogenbereich gearbeitet, auch so ein bisschen im Untergrund, wo sozusagen, also einer hat mir mal gesagt, okay, akzeptiert, diesmal habt ihr gewonnen, das nächste Mal gewinne ich wieder. Also da war so eine, also das Wort ist von großer Bedeutung, manchmal mehr als Technik, die einem noch hilft, vielleicht einen Fall zu lösen.
Jetzt muss man dazu sagen, es wäre Leuten auch nicht so gut bekommen, sich mit Jürgen Stock einzulassen, denn er war schon immer ein starker Mann. Er hätte nämlich auch diese Karriere hier einschlagen können, die statt ihm Johann Färber eingeschlagen hat.
Das war ein gigantisches Erlebnis, 72 zu Hause vor eigenem Publikum zu rudern. Man kam bei 1000 Meter ungefähr an, dann hat man schon die Rufe Deutschland, Deutschland gehört. Gigantisch der Zieleinlauf dann auf den letzten 1000 Meter. Man hat Schlag für Schlag gehört, Deutschland, Deutschland, Deutschland.
Genau, er hat in München an den Olympischen Spielen teilgenommen.
72 Gold für
Deutschland.
Die Rudergesellschaft Wetzlar.
Für ihren Verein.
Mein Heimatverein, genau.
Und das bringt mich zu den fiesen Fünf.
Thaddäus, lang und breit.
Die fiesen Fünf.
Also Fragen, die eher prekären Inhalt sind. Was hat Ihnen gefehlt, Herr Stock, um als Ruderer bei den Olympischen Spielen Gold zu gewinnen?
Bei Olympischen Spielen Größe und Masse. Meine größten Erfolge waren im Leichtgewichtsrudern.
Ach, Sie hätten viel größer sein müssen denn?
Im Rudern ist eine eher schwerathletische Sportart. Da ist es gut, wenn man mehr als 1,90 hat und mehr als 85 Kilo. Und man hat irgendwann auch mal Leichtgewichtsrudern eingeführt, um beispielsweise auch den Asiaten die Möglichkeit des Wettkampfs einzuräumen. Also so wie in anderen Sportarten auch, dass es Gewichtsklassen gibt, aber im Rudern eben nur eine. Und Leichtgewichtsrudern war zu meiner Zeit nicht olympisch. Heute ja, aber damals nicht. Und ich habe es zu deutschen Meisterschaften gebracht. Aber leider auch nicht zu Weltmeisterschaften, haben die letzten Körner sozusagen gefehlt. Wirklich? Aber es war eine tolle Zeit.
Ich erinnere mich an eine Rudererparty, bei der ich war in Witten an der Ruhr.
Ja.
Und ich bin 1,90 Meter groß und ich kam mir vor wie ein kleines Mädchen, wenn ich dazwischen dieses Ruderrand gestanden habe, die wirklich, also hui. Ja. Wann haben Sie sich zuletzt zu Weihnachten ein schöneres Holster für Ihre Dienstwaffe gewünscht?
Oh, das erinnere ich nicht mehr. Das kann nur damals in Friedberg gewesen sein, weil in allen späteren Einsätzen war das Tragen einer Waffe nicht mehr nötig, insoweit lange her.
Welche Droge stellen Sie sich lecker vor?
Ach na ja, wir haben ja jetzt im Moment, es gibt ja die Drogen, also die legalen und die illegalen. Und als jemand, der jetzt lange in Frankreich gelebt hat, fällt mir natürlich die legale Droge Alkohol ein, deren Gefährlichkeit im Moment ja hier auch diskutiert wird, ob das eine Glas eins zu viel ist. In Frankreich, glaube ich, ist man da einer Meinung, ein Glas ist auf jeden Fall okay zum Abendessen. Also einen guten Chablis oder einen guten Bordeaux, das würde mir da spontan in den Sinn kommen.
Aber Sie würden jetzt nicht einfach, wenn Sie das, Sie würden jetzt nicht einfach mal koksen?
Nee.
Weil nee. Man müsste das ja auch mal wissen, auch als verdeckter Ermittler.
Haben Sie nee, muss man nicht, nee, glaube ich nicht, dass man das wissen muss.
Ich kenne das verständlich alles aus Filmen vor allen Dingen, dass sich das so in das Zahnfleisch reiben, das macht man auch nicht als verdeckter Ermittler.
Nee. Nee. Ich habe mal so getan, als ob, es war aber Cannabis, war nicht keine harten Drogen. Nee, das muss man nicht und das ist auch zur Kriminalitätsbekämpfung nicht erforderlich. Der Gesetzgeber regelt, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und die Polizei vollzieht diese Gesetze.
Wie hat sich die amerikanisch-italienische Mafia den besten Film, nämlich mit Der Pate 1 bis 3, verdient?
Oh, ich habe den zugegebenermaßen mir mal gekauft und der steht, glaube ich, immer noch eingeschweißt zu Hause. Und mittlerweile guckt mir ja gar keine, ich weiß gar nicht, ob der Videorekorder noch funktioniert. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich gucke keine Krimis so gerne. Habe ich keine besondere Expertise.
Wer hat das schönere Leben, ein Polizist oder ein erfolgreicher Drogenhändler?
Auf jeden Fall der Polizist. Für die Werte, die er repräsentiert.
Und ja, dafür kann man sich ja nichts kaufen.
Also doch, Zufriedenheit und
das sagen Sie jetzt hier, weil wir in den Medien sind. Aber normalerweise liegt es
doch. Ja, die Grundfrage ist, was ist ein schönes Leben? Das ist ja jetzt nicht an materielle Dinge geknüpft. Wenn Sie fragen, der Drogenfahnder kann sich den Ferrari normalerweise nicht leisten, der Drogenhändler schon.
Ferrari wollte sich nicht,
aber schönes Leben?
Aber Escobar hatte seinen eigenen Zoo. Das finde ich schon wieder interessant.
Das mag skurril sein, ja. Vielleicht ist das bedingt das auch, was Sie eben ansprachen, sozusagen das Faszinosum des Verbrechens und des erfolgreichen Verbrechers. Wir haben ja auch so ein paar Geschichten jetzt in Deutschland zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal und der Person Marszalek, bei der ja interessante Aspekte zutage gefördert worden sind. Da mag es ein gewisses Faszinosum geben, aber ich glaube, für alle, die den Beruf ergreifen, den ich ergriffen habe, im Bereich der Polizei, spielen Werte und Gemeinschaft eine große Bedeutung. Das geht's nicht um materielle Dinge.
Reden wir mal, Marszalek, tatsächlich sehr interessanter Fall.
Ich glaube, dass Jan Marszalek eingebunden war in eine breitere russische Absicht, dem Vertrauen in das deutsche Finanzsystem zu schaden und dass Wirecard maßgeschneidert wurde, um Informationen zu beschaffen und auf der anderen Seite aber auch gezielt das Vertrauen in den Finanzmarkt zu stören.
Da haben wir Roderich Kiesewetter gehört, eigentlich vor allen Dingen ein verteidigungspolitischer Spezialist der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Also da tatsächlich würden Sie sagen, da war einfach mehr dahinter tatsächlich.
Interpol hat selber, wir haben eine sogenannte Red Notice, also auch Interpol fahndet nach Marszalek weltweit. Der Fall zeigt aber eben das gesamte Spektrum von organisierter Kriminalität nochmal und dem sozialen Schaden, dem Bereich der Wirtschaftskriminalität, die statistisch nur einen relativ kleinen Teil ausmacht in der Kriminalstatistik, beim Schaden natürlich exorbitant hoch ist. Also Milliardenschäden für Anleger beispielsweise, für Banken beispielsweise. Cum-Ex, Cum-Cum, diese Geschichten, die von der Komplexität her eine Herausforderung sind, auch für Strafverfolgung, weil wir denken ja oft im Zusammenhang mit OK an Gewalt, also eher diese, was sie, Andrangheta, mexikanische Kartelle und so weiter. Das ist auch organisierte Kriminalität, so was traditionell in der Kriminologie als weiße Kragen-Kriminalität bezeichnet wird, wo hochkompetente Leute kriminelle Geschäftsmodelle entwickeln, denen man nur sehr schwer mit riesigem Aufwand hinterherkommt. Und das, also ich war 10 Jahre weg, aber man erlebt das ja, glaube ich, in Deutschland im Zusammenhang auch mit dem Dieselskandal. Das wird im Moment ja aufbereitet und aufgearbeitet justiziell.
Ja, weil der Haftstrafen für
da glaube ich, gerät der Rechtsstaat, auch was die Ressourcen anbelangt, die Dauer solcher Verfahren anbelangt, an Grenzen. Aber das gehört zum Spektrum von OK eben auch mit dazu und hat eine enorme Sozialschädlichkeit bis hin, dass die Finanzmärkte natürlich erschüttert sind durch solche einzelnen Schockerlebnisse.
Ich erinnere mich an zwei Interviews, die ich mit Sebastian Fiedler geführt habe, als er noch Präsident des Bundesdeutscher Kriminalbeamter war. Und er hat jedes Mal, und das war jedes einzelne Mal beunruhigend, gesagt, ja, Clankriminalität, es gibt viele Fernsehreportagen darüber, auch hier bei uns im RBB gibt es Kollegen, die sich damit intensiv beschäftigen. Clankriminalität ist relevant. Herbert Reul, Minister von Nordrhein-Westfalen, hat das zu seiner Sache gemacht, dagegen anzukämpfen. Er sagt nur, so habe ich Herrn Fiedler verstanden, das ist jetzt meine Interpretation seiner Worte, derjenige, der in Neukölln zweiter Reihe parkt, mit seinem tiefer gelegten Mercedes, so ein Konturbart hat und da einen auf dicke Hose macht, das ist jemand, den erkennt jeder als irgendwo zugehörig, wo man besser nicht dazugehören sollte. Er sagt aber, die viel problematischere und schädlichere organisierte Kriminalität geht von denen aus, die sowas niemals täten, weil sie um Gottes Willen nicht auffallen wollen. Ist das auch Ihre Überzeugung?
Genau, das sind die beiden sozusagen, wenn man das mal ganz vereinfacht darstellt. Einmal die OK, wo Macht, Reichtum auch nach außen dargestellt wird, wo eingeschüchtert wird, massiv. Und dann auf der anderen Seite die Gruppierungen, die genau das versuchen zu verhindern und unter dem Radar der Strafverfolgungsbehörden versuchen zu infiltrieren, und zwar die Wirtschaft, die Administration und auch die Politik. Also die neue schweizerische Polizeichefin hat unlängst in einem Interview darauf hingewiesen, wie gefährlich das ist in Europa, auch in der Schweiz, dass sozusagen die OK still und heimlich eben infiltriert mit langem Atem sozusagen. Wir haben gesehen, dass OK-Gruppierungen junge Leute, die zum Teil aus prekären Lebensverhältnissen kommen, finanzieren den Schulabschluss, um sie hinterher zum Beispiel in Hafenbehörden einzuschleusen und damit Zugänge zu Entscheidungsträgern in Häfen zu bekommen, über die dann Kokain nach Europa eingebracht wird. Wir sehen im Moment in Mexiko, dass Sinaloa-Kartelle und solche Gruppierungen von den Universitäten Chemiker und sowas reinholen für die Produktion von Fentanyl, nachdem China jetzt den Export von Vorläufersubstanzen eingeschränkt hat. Sagen die Kartelle, gut, dann holen wir uns die Leute von den Universitäten und machen das eben selber. Zum Teil, indem Geld angeboten wird und zum Teil, indem Gewalt angewendet wird. Aber also diese Modelle gibt es, ja.
Jetzt haben Sie ja erklärt, dass Interpol da mehr oder weniger ein Dienstleister für Informationen ist, Informationen sammelt und das, worauf es ankommt, da, was dann tatsächlich auch noch passieren muss, ist die Verhaftung und die Verurteilung der Verbrecher. Wir können uns das mal an einem Beispiel anhören, wie das in Amerika klingt, wie Richard Donahue feiert, dass El Chapo den Amerikanern tatsächlich da nicht in die Hände gefallen ist, sondern dass sie in der Lage waren, ihn festzusetzen und zu dem Rechtsstaat zu überführen.
Minutes ago, a federal jury here in the Eastern District convicted Joaquin El Chapo Guzman Loera on all counts of the federal indictment. In sum, the jury found that Guzman led the Sinaloa cartel, one of the largest and most dangerous drug cartels in the world, and that he is responsible for violence over a period of decades.
Also da hört man so einen triumphalen Zufall, da geht es um die Verurteilung von El Chapo, der verurteilt worden ist in allen Punkten. Und hier sagt Herr Donau, sagte ja eben, also jahrelang, jahrzehntelang verantwortlich, Sie haben das auch schon angesprochen, Sinaloa-Kartell für Gewalt und Einschüchterung. Das ist so ein triumphaler Ton, den man sich aus Deutschland eben nicht vorstellen kann, wo ich dann immer die Frage habe, naja, macht sich halt eben gerade da klar, dass es uns an der nötigen Härte fehlt, um diese Leute einzuschüchtern, weil man sie nur so einschüchtern kann.
Ja, das sind wichtige Erfolge, ohne jeden Zweifel. Das sind wichtige, großartige Fahndungserfolge. Allerdings glaube ich, wir schenken manchmal solchen Einzelereignissen oder in Europa die Sicherstellung von 10 Tonnen Kokain in Rotterdam beispielsweise oder 5 Tonnen, 10 Tonnen in Hamburg vielleicht insoweit zu viel Aufmerksamkeit, als mit dieser Sicherstellung faktisch die Strukturen dieser OK-Gruppierungen nicht erschüttert werden. Das heißt, es ist offenbar eingepreist, auch das haben wir in der Studie herausarbeiten können bei Interpol, dass diese Einzelerfolge, die spektakulär sind, die wir mit Recht zur Kenntnis nehmen als Erfolge, aber andererseits nicht dazu führen, dass sozusagen diese Gruppierung in ihrer Struktur, in ihrer festen Struktur erschüttert würden. Also ich habe gesagt, sie sind mäßig beeindruckt davon. Der Verlust von 10 Tonnen Drogen, Kokain, ist eingepreist, was auch schon deutlich macht, über welche exorbitanten Finanzmittel man dort verfügt. Und wir müssen mehr Aufmerksamkeit widmen, die Strukturen herauszuarbeiten. Beispiel 'Ndrangheta, Interpol hat vor einigen Jahren mit den Italienern ein Auswerteprojekt begonnen. Wir haben eine Datenbank mal ganz schlicht beschrieben, eingerichtet, wo alle Mitgliedstaaten von Interpol, die 'Ndrangheta-Präsenz haben, ihre Informationen zu dieser Gruppierungen, wer ist da, Bankaccounts, IP-Adressen, Fahrzeugkennzeichen, alles Mögliche einspeisen können, weil bisher die internationale Kooperation mehr bilateral stattgefunden hat. Also Frankreich mit Italien, Italien mit USA, aber nicht in dem Sinne, dass man sozusagen eine Analyse-Pod Datei hätte, wo alle Informationen reinfließen. Seit der Einrichtung seitdem Staaten, sind mittlerweile über 20 Staaten, die in diese Datenbank einspeisen, seitdem das läuft und seitdem Interpol diese Informationen im Hinblick auf Kreuztreffer auswerten kann, ist es Interpol gelungen, mehr als 100 Festnahmen in mehr als 30 Staaten zu unterstützen. Das heißt, und da sagen die Italiener, ohne diese zentrale Informationszusammenführung, ohne dass wir Interpol in die Lage versetzt hätten, uns zu sagen, Moment mal, der Name, diese IP-Adresse ist schon mal in einem Zusammenhang in einem anderen Land aufgetaucht, hätten diese Festnahmen nicht erzielt werden können. Und da waren Leute dabei, 'Ndrangheta, führende Köpfe, die waren 18 Jahre, 20 Jahre, 23 Jahre auf der Flucht. Durch diese Informationszusammenführung konnten die ermittelt werden und die Behörden konnten die festnehmen. Und ich könnte 1000 Beispiele nennen, auch im Bereich übrigens des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Internet, eines der schrecklichsten Straftaten, die mir begegnet sind, wo wir in der Lage waren, bei Interpol, wenn wir nur einen Livestream hatten von einem Säugling, der missbraucht wird, festzustellen, das war in Peru mit den peruanischen Behörden das Haus lokalisieren und die Örtlichkeit lokalisieren, wo dieser Missbrauch stattgefunden hat, nämlich durch die eigenen Verwandten. Und dann das Ganze ins Internet eingestellt und Geld damit gemacht. Das ist Interpol. Sozusagen Informationen, die in Australien, in Amerika sitzen. Da kamen diese Livestreams her von diesem Missbrauch eines Kindes. Analysieren und dann sagen, das Ganze geschieht in Peru. Aber das geht eben durch reine bilaterale Polizeiarbeit.
Aber Herr Schock, jetzt müssen wir trotzdem aber nochmal darüber reden, was das natürlich auch für eine andere Seite, dass Interpol international ist. Sie haben es vorhin gesagt, der Präsident ist aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mhm. Wenn ich mit einer Freundin, mit der ich nicht verheiratet bin, meinetwegen in den Emiraten Urlaub machen sollte, dann ist es schon Leuten passiert, wenn ich dann mit der Frau, mit der ich nicht verheiratet bin, ein Zimmer teile, dann ist es schon passiert, dass solche Europäer festgenommen monatelang im Gefängnis verschwunden sind, weil das sich da aus Sicht der Sicherheitsbehörden nicht schickt. Dann gibt es schwerste Vorwürfe. Noch krasser, das Beispiel der Philippinen, auch Mitglied von Interpol. Mhm. Der ehemalige Regierungschef Duterte hat einen Krieg gegen die Drogenhändler geführt. Offiziell sind mindestens 6.200 Dealer erschossen worden. Das widerspricht jeder...
Er war, glaube ich, Gegenstand einer Red Notice. Und
ist er selber, ja. ja, aber woher, woher kann ich denn sicher wissen, wenn ich bei Interpol bin, dass ich nicht Herr Duterte oder die Polizisten von Herrn Duterte, der ist nicht mehr im Amt. Ja. Aber wobei...
Er ist in Den Haag, glaube ich, jetzt. Ne?
Aber er macht, da gibt es aber auch schon wieder merkwürdige Sachen, die die Nachfolgeregierung unter Herrn Marcos macht. Das heißt, wie kann ich denn sicherstellen, oder kann ich überhaupt sicherstellen als Interpol, dass nicht Leute, die jedweden rechtsstaatlichen Prinzipien widersprechen, mit den Informationen, die ich ihnen gebe, Schindluder treiben und einfach Leute auf der Straße erschießen, die womöglich Drogenhändler sind, womöglich aber auch nicht.
Es gibt kein total wasserdichtes System. Und wir hatten ja, glaube ich, unlängst gerade einen Fall, war es in den USA oder in Großbritannien, wo jemand über 20 Jahre unschuldig im Gefängnis saß. Also es gibt kein perfektes System, aber Interpol hat Regeln. Und diese Regeln habe ich in den 10 Jahren meiner Amtszeit massiv ausgebaut und gestärkt, die von den Mitgliedstaaten eingehalten werden müssen. Das heißt, wir kontrollieren nicht, was die Philippinen in den Philippinen machen oder Deutschland in Deutschland oder irgendein anderer Staat zu Hause. Aber wir sagen, wenn ihr Interpol nutzt, unsere Datenbanken, unser Kommunikationssystem, das euch alle miteinander verbindet, müsst ihr euch an die Interpol-Regeln halten. Und ich habe eine Taskforce aufgebaut, die gab es vorher nicht, als ich 2014 angefangen habe, mit mittlerweile, glaube ich, über 60 Leuten, Polizeibeamte, Juristen, Leute, die im Völkerrecht fit sind, IT-Spezialisten, die jedes Einkommen der ersuchen, zum Beispiel so eine Fahndungsnotierung weltweit zu steuern, im Hinblick auf die Übereinstimmung mit den Interpol-Regularien sich betrachtet. Jede einzelne, und das sind Tausende jedes Jahr, die da reinkommen, jeder einzelne wird geguckt. Übrigens, da ist es ein Bereich, wo das Internet bis hin zu künstlicher Intelligenz diesen Experten, die das machen, hilft, rauszufinden, ist die Person, gegen die da gefahndet werden soll, möglicherweise als Freiheitskämpfer, als Oppositioneller in einem bestimmten Land in Erscheinung getreten, dann sagt Interpol im Zweifel, wir unterstützen diese Maßnahme nicht. Und da sagen, also jedenfalls als ich aus dem Amt ausgeschieden bin, haben selbst NGOs, die unsere Arbeit kritisch betrachten, gesagt, das ist das, was die Experten Effective Remedy nennen. Also das ist ein sicherer Rechtsschutzmechanismus, der funktioniert ganz gut. Das heißt nicht, dass wir nicht noch irgendwo was verbessern könnten. Aber das funktioniert mittlerweile gut, wird von NGOs anerkannt und wird übrigens auch von internationalen Gerichten anerkannt als effektiver Rechtsschutz, wo auch jeder, der Gegenstand einer solchen Fahndungsausschreibung ist, auch um Rechtsschutz nachsuchen kann.
Aber Herr Stock, Sie haben es jetzt mehrfach schon angesprochen. Sie haben gesagt, es gibt im Bereich der organisierten Kriminalität wahnsinnig viele Mittel, die den Kriminellen zur Verfügung stehen. Sie haben gesagt, dass das sind Mittel, die das übersteigen, wenn selbst der Dieselskandal den deutschen Rechtsstaat an die Grenze bringt, also die das übersteigen, was die Ermittlungsbehörden tatsächlich da ins Feld führen können. Das heißt, wenn jetzt alte Freunde mit Ihnen im Wetteraukreis auf ein leckeres Glas Wein zusammensitzen und dann sagen, Jürgen, du musst doch zugeben, gegen so richtig ausgefuchste Digitalkriminelle könnt ihr uns nicht beschützen. Müssen Sie dann nicht Ja sagen?
Nee, dann sage ich Nein. Dann sage ich aber, ich bin im Wesentlichen angewiesen auf eure Information, dass ihr systematisch eure Information, die irgendwie eine internationale Bedeutung, Dimension haben könnte, mit uns teilt, dass ihr die einstellt, dass wir das erfahren. Weil wenn wir die Informationen nicht haben, können wir auch keine Tatzusammenhänge herstellen. Ich kann der deutschen Bundesregierung oder allen anderen Mitgliedstaaten sagen, ihr müsst uns vernünftig mit Ressourcen ausstatten, damit wir unsere Arbeit so effektiv leisten können, wie es notwendig wäre, um diese wichtige Arbeit zu leisten.
Aber kommen die Leute, ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Cybersicherheitsexperten Sandro Geiken, der immer sagt, wenn ich jetzt Leute haben möchte, die wirklich hacken können beispielsweise, da muss ich wahnsinnig viel Geld ausgeben, damit ich die überhaupt kriege, weil die so wahnsinnig gesucht sind. Das sind ja nicht mehr irgendwelche käsig aussehenden jungen Männer, die zu Hause im Kinderzimmer sitzen und da wilde Sachen machen, sondern das sind ja richtig ausgefuchste, hochausgebildete Experten und Spezialistinnen. Ja. Und das heißt, die kriegen sie doch gar nicht.
Doch, die kriegen wir. Das Deutsche Bundeskriminalamt hat gerade vor 2 Wochen einen Werbetag, Tag der offenen Tür, gemacht, um IT-Spezialisten zu werben. Und soweit ich das gehört habe, war das ein äußerst erfolgreicher Tag, weil es genug IT-Spezialisten gibt, auch jüngere Experten, die gerade von den Fachhochschulen und Universitäten kommen, die gerne mindestens mal ein paar Jahre im Bundeskriminalamt arbeiten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir haben bei Interpol, das machen nationale Polizeibehörden genauso, wir arbeiten intensiv mit dem privaten Sektor zusammen, also beispielsweise globalen IT-Sicherheitsfirmen, mit denen wir eine Kooperation in Singapur auf die Beine gestellt haben bei Interpol, wo im Grunde 24/7, Tisch, so wie wir hier zusammensitzen, Experten privater Sektor, Law Enforcement, also Polizei, zusammensitzen, die globale Sicherheitslage und Angriffslage beobachten und wir auch von der Expertise dieser großen Firmen auch profitieren können. Also das heißt, durch eine engere Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Sektor, die absolut notwendig ist, aber auch die Unterstützung des privaten Sektors durch Experten, gemeinsame Teams, kann die Wirksamkeit erzielt werden, um auch gegen solche IT, also sagen wir Cyberkriminelle vorzugehen, wenn sie nicht in sozusagen sicheren Häfen sitzen, wo die, ja, der Staat das toleriert oder sowas, dann stoßen wir natürlich an Grenzen. Was ja auch dazu führt, dass im Moment die Zielrichtung vieler Ermittlungen mehr die kriminelle Infrastruktur ist. Gut, dann werden die Täter auf eine Red Notice gesetzt und dann sagen wir, früher oder später und wenn es in 10 oder 15 Jahren ist, wird ein Fehler gemacht, wollen die gerne mal reisen und dann schnappt die Falle zu. Und dafür gibt es viele, viele gute Beispiele.
Also Sie haben ja vorhin auch davon erzählt, dass diese transnationale organisierte Kriminalität funktioniert. Das heißt, dass über Ländergrenzen hinweg sich die Kriminellen tatsächlich absprechen. Wenn es solche Absprachen gibt, also das müssen ja Konferenzen sein, wo Leute sich womöglich treffen, kann man da sicher sein, dass da Polizisten davon wissen, dass Ermittler davon wissen, dass die in der Nähe sind? Oder wenn ich solche Möglichkeiten habe, kann ich eigentlich immer sicherstellen, dass da kein Polizist nur in die Nähe kommen wird?
Naja, wenn die Reisetätigkeit, also wenn die Täter bekannt sind, wenn Ermittlungsverfahren laufen, wenn die Reisetätigkeit überwacht wird, wenn die rechtlichen Möglichkeiten bestehen und die Ressourcen vorhanden sind, um diese Reisetätigkeit zu überwachen, wenn diese Informationen systematisch in solchen Datenbanken wie die von mir beschriebenen ausgetauscht werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dieses kriminelle Tun beobachtet werden kann. Und das Ausmaß übrigens diese Aktivitäten ist ja deutlich geworden bei spektakulären Ermittlungen. Es gab ja den Fall in Frankreich, glaube ich 2020, wo die französische Gendarmerie Zugriff bekommen hat auf einen Server und Millionen von Chat-Austauschen, Nachrichten mitlesen konnte über einen längeren Zeitraum. Es gab den Fall des FBI, das nicht nur mithören konnte, sondern einen eigenen Krypto-Messenger-Dienst betrieben hat und den weltweit hat vertreiben lassen an Kriminelle, wo man einen Eindruck bekommen hat, also sozusagen das Fenster der Möglichkeiten ist aufgegangen zu sehen, welche Dimensionen, übrigens auch welche gewalttätige Dimensionen organisierte Kriminalität vielfach hat. Da mussten zum Teil Ermittlungen gestoppt werden, weil man gesehen hat, da geht es auch um Tötung von Zeugen, Einschüchterung massiv, da geht es um Folter. Und einige Polizeichefs nicht nur in Staaten mit schwieriger Ressourcenlage haben gesagt, wenn wir alle Spuren, die wir da gesammelt haben, in diesen zwei Verfahren systematisch bearbeiten wollten, würde uns das noch 10 weitere Jahre kosten. Also wir hoffen auch, also wir, die Polizei in dieser Welt, hoffen auch darauf, dass künstliche Intelligenz helfen wird, diese riesigen Datenmengen zu bewältigen. Und daraus sozusagen also die Nadel im Heuhaufen, die weiterführt in den Ermittlungen, dann auch zu finden.
Wenn da Sie solche Protokolle zu Gesicht bekommen haben, erschließt sich mir mittlerweile, Herr Stock, warum Sie auch keine Krimis lesen, weil das ist ja dann höchstwahrscheinlich spannender in der Realität. Da Sie jetzt ja eine Art Ruheständler sind, zumindest erstmal in Pension gegangen sind als Polizeibeamter, wird denn das eine Rolle spielen in Ihrem Leben, internationale Kriminalität oder eher das Rudern?
Nee, also Rudern ja wieder als Freizeitsport zur sozusagen Gesunderhaltung und bin froh, dass alte Bootskameraden aus Frankfurt das Bootshaus wieder aufgeschlossen haben und ich da jetzt regelmäßiger als vorher mitfahren darf. Man nennt das bei den Ruderern Altherren-Sport. Aber das Thema Kriminalität ist für mich schon so eine Art Lebensthema geworden und gerade auch die Brücken sozusagen zwischen Praxis und Theorie. Also ein bisschen weiterarbeiten mit der kleinen Honorarprofessur in Gießen und die Brücken schlagen und aus den Erfahrungen berichten und die Erfahrungen zur Verfügung stellen, das wird hoffentlich auf absehbare Zeit ein bisschen weiter mich beschäftigen. Weil, wie gesagt, es ist ein spannendes Thema und es gibt viel zu tun.
Das hat sich uns zweifelsohne erschossen. Professor Dr. Jürgen Stock war 10 Jahre lang Generalsekretär von Interpol, war beim Bundeskriminalamt, war aber auch, wie er uns erzählt hat, Kriminalpolizist in Hessen. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Professor Stock, dass Sie Zeit für uns hatten. Dankeschön.
Sehr gerne. Ich danke auch.
Wir waren unglaublich ineinander verliebt, wir haben viel gelacht.
Die Dokumentale schöpft aus dem Leben.
I'm Duncan, I'm a documentary filmmaker. Echte Geschichten werden zum Festival.
How would you get to the creative paradise?
Einem Festival aus Dokumentarfilm, Virtual Reality, Podcast, Sachbuch und öffentlichem Dialog.
What was your motivation to do this film?
Die Dokumentale ist selbst höchst lebendig. Sie schwärmt aus in die ganze Stadt. In Kinos, Kulturstätten und an offene Orte.
So why should you care about what happens in the Philippines?
11 Tage Gegenwart aus verschiedenen Perspektiven.
They've known this for 100+ years.
11 Tage Austausch, gemeinsames Nachdenken, Lernen und Geschichten erzählen.
Manchmal müssen wir einfach sagen, okay, das, was sie erlebt haben, reicht noch nicht.
Die Dokumentale.
Und das ist eigentlich etwas, was es nicht geben sollte.
Ab 12. Juni in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
20 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat Ministerpräsident Hof angekündigt. Vorher hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass seine Freiheitspartei die Viererkoalition verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte in den Niederlanden übernommen. Bundeskanzler Merz hält daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht die Zurückweisung 3er Somalier für unzulässig erklärt. Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht.
Russland hat heute den Straßenverkehr auf der Brücke zur Halbinsel Krim vorübergehend unterbrochen. Der ukrainische Geheimdienst hatte vorher bekannt gegeben, einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke verübt zu haben. Aus Kiew, Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Die Ukraine griff die Brücke mehrfach an. Sie betrachtet sie als kriegsrelevant, weil Russland seine Truppen in der Südukraine unter anderem mit ihrer Hilfe versorgt.
Volkswagen kommt beim geplanten Stellenabbau schneller voran als erwartet. Wie der Konzern mitgeteilt hat, sind schon jetzt rund 20.000 Austritte aus dem Unternehmen vertraglich fixiert. Insgesamt will VW bis 2030 rund 35.000 Stellen abbauen, vor allem über Vorruhestandsregelungen und Abfindungen. In Berlin bleibt die U-Bahn-Linie U3 weiter unterbrochen. Laut BVG muss ein Teil der Spichernstraße geöffnet werden, um den Tunnelschaden genau bestimmen zu können. Vergangenen Freitag war am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Der Schaden sei durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma verursacht worden, hieß es von